Die wichtigste Frage, die wir jetzt eigentlich stellen müssten, ist, haben wir eigentlich in der Energiepolitik alles richtig gemacht oder haben wir nicht vielleicht alles falsch gemacht? Wir machen Strom unbezahlbar in Deutschland. Wir werden spätestens in 5 Jahren in Deutschland einen Beschluss haben, okay, wir bauen neue Kernkraftwerke. Es wird so kommen.
Viele befürchten, dass wir vielleicht tatsächlich autofreie Tage sehen oder einen Engpass. Also wie wahrscheinlich hältst du so ein Szenario, dass es dann praktisch Energielockdowns geben kann? Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marc spricht mit, heute mit Professor Dr. Fritz Fahrenhold. Fritz, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Hallo Marc, freue mich.
Ja, wir haben gerade ganz außergewöhnliche Situationen weltweit. Wir sehen, der Iran-Krieg hat den Ölpreis nach oben katapultiert. Die Straße von Hormuz ist teilweise immer noch geschlossen. Und jetzt natürlich die wichtige Frage, was passiert in Deutschland energiepolitisch? Wird es autofreie Tage geben? Wird es Verknappung geben? Rationierungen wie in anderen Ländern? Was ist dein energiepolitischer Ausblick für Deutschland und Europa, Fritz?
Ja, der Ausblick ist natürlich so, dass die Benzin, das merkt ja jeder, die Benzinpreise sind explodiert, Diesel und natürlich auch die Gaspreise, obwohl wir ja gar kein Gas aus Katar und aus der Ecke holen, weil ja Herr Habeck ja damals bei seinem tiefen Bückling ja dem Emir von Katar gesagt hat, wir brauchen ja nur für 7 Jahre Gas und der wollte aber einen 20-jährigen Vertrag haben. Und dann haben wir also aus Katar kein Gas bekommen. Das kriegen jetzt die Italiener. Also insofern wieder mal ein bisschen Glück gehabt. Wir sind eigentlich nicht betroffen, aber es gibt eben Weltmärkte. Und die Weltmarktpreise spülen natürlich auch nach Deutschland. Und bei der Frage des Benzin- und Dieselpreises muss man die erste Frage sicher stellen, wer profitiert eigentlich am meisten von diesem Ölpreisentwicklung? Und das ist der Staat. Ich meine, der Staat hat bei einem Benzinpreis von 1,50 Euro hat er einen Anteil von über 1 Euro. 1,03 Euro ist der Anteil, und zwar ist das erstmal eine Mineralölsteuer, also die heißt ja Energiesteuer jetzt, dann eine CO2-Steuer gibt es noch und obendrauf kommt noch die Mehrwertsteuer. Und wenn der Ölpreis steigt, steigt auch die Mehrwertsteuer. Das heißt also am Ende ist dieses Haltet-den-Dieb-Verfahren, jetzt müssen wir mal eine Übergewinnsteuer machen. Nee, ihr müsst einfach mal, wie das die Frau Meloni, die Ministerpräsidentin von Italien gemacht hat, gesagt hat, in einer solchen Situation ist das, was sofort hilft, ich reduziere die Steuern. Man hat sie über 20 Euro Cent Steuern weggenommen. Und damit, aber was wir machen ist, nee, wir wollen natürlich die CO2-Steuer oben lassen, wir wollen die Mehrwertsteuer oben lassen. Und dann sagen wir, naja, wir machen Übergewinnsteuern, geben das dann dem Kraftfahrer zurück, wenn er dann einen Antrag stellt für die Pendlerpauschale. Also das ist so typisch deutsche Lösung. Wir tun so, und der Staat hat nichts damit zu tun, zieht uns das Geld aus der Tasche, aber wir versuchen das sozusagen dem bösen Kapitalismus anzuhängen. Aber die wichtigste Frage, die wir jetzt eigentlich in Berlin stellen müssten, ist das nicht eine Lehre für uns, um uns neu aufzustellen? Haben wir eigentlich in der Energiepolitik alles richtig gemacht oder haben wir nicht vielleicht alles falsch gemacht? Wie ist es mit dem Kernenergieausstieg? Wie ist es mit der Frage der Förderung des eigenen Gases? Wie ist es mit der Frage, ist es eigentlich angesichts dieser Tatsache der Abhängigkeit von Importen nach wie vor richtig, aus der Kohle auszusteigen? Und wir dürfen doch nicht verkennen, 80% unserer Primärenergie ist fossil. Und der größte Teil, wir importieren 100% des Öls. Gerade in diesen Tagen ist ja die einzige Ölplattform, die wir haben, im Wattenmeer von der Deutschen Umwelthilfe erfolgreich stillgelegt worden. Man muss sich das mal wirklich vor Augen führen. Ja. Und diese Fragen werden aber nicht gestellt. Frau Reiche hat das jetzt mal versucht, ganz zaghaft mal zu thematisieren, hat natürlich sofort die Watschen bekommen, insbesondere der SPD. Und da sehe ich keinen Kanzler, der sich vor sie stellt. Und wir hatten ja sogar eine Kommissionspräsidentin, die jetzt gesagt hat, der Ausstieg war wohl ein schwerer Fehler. Frau von der Leyen, die übrigens im Jahre 2011, als Frau Merkel diesen verheerenden fatalen Ausstiegsbeschluss verkündete, Arbeitsministerin war, also für die industriellen Arbeitsplätze in Deutschland zuständig wäre. Aber das ist ja so in der Bibel, nicht? Dem Herrn ist der Reue gesünder lieber als die 10 Gerechten, finde ich immer noch die späte Reue von Frau Leyen, von der Leyen akzeptabel. Aber der Kanzler, der gehört eben eher zu den Gerechten oder Selbstgerechten und hat dann gleich gesagt, ja, das ist zwar, sieht er auch so wie die Frau von der Leyen, aber das ist nun mal so. Ja, und hat dann gesagt, wir müssen uns jetzt konzentrieren, die Netze auszubauen. Ey, was hilft das sozusagen bei der Versorgung mit Gas, wenn wir die Stromnetze ausbauen? Das Einzige, was wir machen Strom unbezahlbar in Deutschland, denn der Netzausbau wird uns 680 Milliarden kosten und damit ist in Deutschland, die Netzkosten werden uns erschlagen. Ja? Und zwar erstmal die Betriebe und dann auch die einzelnen Haushalte.
Kurze Zwischenfrage, Fritz, bevor wir zu den Lösungen kommen. Glaubst du denn, wir werden jetzt Engpässe sehen? Also wird es praktisch Rationierungen geben wie in der Slowakei oder auch in asiatischen Ländern? Wird es autofreie Tage geben? Wird der Preis weiter steigen von Öl oder von Benzin und Diesel? Was sind da deine Aussichten?
Naja, die Situation in der Slowakei, Ungarn und Tschechien ist ein bisschen anders, nicht? Die hingen in der Druzhba-Pipeline und haben sie zu Recht gesagt, warum wird die von Zelensky nicht repariert? Bezweifle ja sogar, ob sie überhaupt kaputt ist. Diese Situation haben wir nicht. Insofern mache ich mir da eigentlich keine großen Sorgen. Über die Preisentwicklung muss man sich schon Sorgen machen, aber auch für die Industrie muss man ein bisschen relativieren. Wir in unseren Unternehmen decken uns ja über die nächsten 2 Jahre mit Energie ein. Ja? Das heißt also, wir sind ja in den nächsten Monaten zu 90% eingedeckt. Das macht man immer so. Man macht das rollieren. Nicht? Man deckt sich also jetzt schon mit dem, oder wir hatten schon das Öl und das Gas für 2027, damit wir nicht von einem kurzfristigen Schwankung von Spotpreisen beeinflusst werden. Also insofern wird das natürlich, wenn das 3 Monate dauert und noch länger, dann wird das natürlich ein Problem, weil es sich dann tatsächlich immer stärker auch in die Energieversorgung und in die Kosten hineinfrisst. Da sehe ich aber auf der anderen Seite geopolitisch einen Hoffnungsschimmer, dass Donald Trump muss auf welche Weise auch immer diesen Krieg vor der Sommerpause beendet haben, wenn er eine Chance haben will, die Midterms zu gewinnen. Und das ist ja eine entscheidende Frage, denn danach wäre er lame duck und alle die Maßnahmen, die er jetzt bis jetzt ja umgesetzt hat, wären nicht mehr möglich. Deswegen glaube ich schon, er ist unter wahnsinnigem Druck, denn dort entscheidet sich die Wahlstimme tatsächlich auch an der Benzinpumpe. Und deswegen bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das länger als 4 bis 8 Wochen noch dauert.
Ja, er hat ja auch jetzt schon einen Friedensplan den Iranern vorgeschlagen. Mal gucken, wie weit es kommt. Aber ich bin bei dir. Er muss eigentlich so schnell wie möglich da zum Ende kommen. Wenn wir jetzt aber auch die Straße von Hormuz wieder frei bekommen, die Raffinerien, die Gasfelder, die Ölanlagen, die Infrastruktur ist ja teilweise zerstört. Da brauchen wir ja teilweise Wochen oder auch Monate. Teilweise in Katar spricht man von 5 Jahren für die 17%, die beschädigt worden sind. Was für Auswirkungen wird es langfristig auf die Versorgung haben? Also heißt es weiterhin langfristig hohe Preise bei Öl und Gas, beziehungsweise werden wir vielleicht sogar eine Inflation dadurch sehen, weil ja natürlich viele Produkte von Öl und Gas abhängig sind.
Nun, beim Öl waren wir ja vor der Krise in einer relativ entspannten Situation. Es kommt ein bisschen drauf an, wie hart der Boykott gegenüber Russland gespielt wird. Das ist immerhin der zweitgrößte Produzent der Welt. Und da hat ja nun auch der Pragmatismus von Trump zugeschlagen, hat gesagt, also 100 Millionen Barrel dürfen die jetzt verkaufen. Also insofern ist das Öl da. Das würde ich auf der Ölseite für nicht so problematisch halten. Auf der Gasseite ist das ein Problem schon für Ostasien, denn mit Sicherheit wird das katarische LNG-Gas nicht vollständig mehr zur Verfügung stehen. Und das dauert nicht nur 3 Monate, sondern, so wie ich gelesen habe, dauert das Jahre, bis dort die Flüssiggasstation dann wieder repariert wird. So, in der Lage aber muss man doch als Politik sagen, okay, wenn das so ist, dass wir dann doch mit relativ knapperen Erdgasproduktionen weltweit zu rechnen haben für eine gewisse Zeit, dann wäre es doch klug zu sagen, was können wir denn selber tun? Und ich rede darüber ja schon seit über 10 Jahren, dass wir das größte Schiefergasvorkommen Europas haben in Deutschland. Die gesamte norddeutsche Tiefebene, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern haben ein riesiges Erdgasvorkommen in etwa 1000 bis 1500 Meter Tiefe. Und die ESSO hat das ja in den Nullerjahren alles schon mal erkundet und erbohrt. Da gibt es 350 Fracks, also ist ja Fracking-Gas, nicht? Man muss also dort das Gas aus dem Gestein herauslösen, indem man das Gestein mit einer Wassersäule, man lässt also einfach Wasser runterfallen, aufsprengt und dann perlt das Gas aus. So machen das die Amerikaner. Und das Gas aus Amerika ist ja Fracking-Gas, das ist alles in Ordnung. Wir machen es aber nicht, weil wir angeblich ein Problem mit dem Grundwasser haben. Das ist natürlich ein Fake. Nicht? Der Grundwasserleiter in Deutschland liegt bei 100 Metern bis 200 Meter. Den kann man natürlich durchbohren und doppelrohrig natürlich schützen vor dem Gas. Und dann wird ja immer wieder gesagt, naja, aber wir haben das so in Amerika gesehen. Da gibt es so einen Film, da macht einer den Wasserhahn auf und dann steckt er das mit einem Streichholz an. Das ist ein Fake. Nachweislich war das also Sumpfgas aus einem Moor und nicht das Fracking-Gas. Aber entscheidend ist, und das darf man nicht vergessen, diese Kampagne gegen Fracking-Gas in Deutschland wurde von Russland, von Putin, mit 82 Millionen an grüne Organisationen in Brüssel und in Deutschland verteilt, um Fracking unmöglich zu machen. Über Gazprom Germania ist eine Riesenkampagne gelaufen, damit man Fracking in Deutschland sozusagen ins Reich der Bösen verweist. Weil sie wollen natürlich lieber ihr Gas verkaufen. Wollten. Das ist jetzt vorbei. So, das heißt, was ist dann passiert? Dann ist die Politik hingegangen, hat gesagt, oh, das ist ja ganz schlimm.
Ja.
Ist denen auf dem Leim gegangen und hat das verboten in Deutschland. Das ist 2017 verboten worden. Aber wir wissen genau, wo es liegt. Und wenn man die Geschwindigkeit, dieses Deutschland-Tempo von Scholz, nicht? Wir erinnern uns, wir können innerhalb von 6 Monaten ein LNG-Terminal genehmigen und errichten. Wenn wir das dort machen würden, hätten wir, und das sage ich nicht alleine, sondern das sagt auch der ehemalige Präsident der Bundesanstalt für Geowissenschaften, wir hätten in einem halben bis einem Jahr eigenes Erdgas. Und zwar viel preiswerter als das amerikanische Gas, viel preiswerter als das katarische Gas. Fast so preiswert wie das Pipeline-Gas aus Russland. Das heißt, wir würden einen unglaublichen wirtschaftlichen Antrieb kriegen, den wir ja in den letzten 10 Jahren nach dem Ausstieg aus der Kernenergie, hätte man ja gedacht, jetzt bricht da Deutschland zusammen. Nein, der Grund dafür war ja, wir hatten das billige Russengas. Das hat unsere Wirtschaft einfach über den geholfen. Und das könnten wir jetzt selber machen. Wir hätten also nicht nur eigene Arbeitsplätze, wir hätten also nicht nur unsere Handelsbilanz verbessert, sondern wir würden es auch preiswerter machen. Und da ist Gas für 30 Jahre. So. Und warum macht man das? Das müsste doch jetzt eigentlich gemacht werden. Alle, denn die Niedersachsen, um Gottes Willen, ja nicht thematisieren, weil das ist ja klar. Wenn man eine solche Bohrung niederlegt, dann hat man natürlich alle grünen Schattierung und linke Schattierung am Bohrplatz. Das kann man sich ja vorstellen.
Aber das heißt ja auch, dass die Grünen und Linken und auch die Regierung auf Propaganda aus Russland, aus dem Kreml reingefallen ist und wir uns deswegen weiterhin abhängig machen von anderen Quellen und sind nicht autark. Also das ist ja eigentlich nicht zu glauben. Es ist, macht einen ja fassungslos, weil genau das ist ja eigentlich der Feind, der hier immer im Narrativ sozusagen genannt wird. Und dann sind wir so krass drauf reingefallen, dass wir jetzt den höchsten, einen der höchsten Preise haben für Energie, dass wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind, dass wir Deindustrialisierung sehen, dass wir sehen, dass die energieintensiven Branchen abwandern, weil es sich nicht mehr lohnt, wettbewerbsfähig in Deutschland zu produzieren. Also das ist ja schon ganz schön krass, was du da sagst, und das finde ich auch heftig. Das
ist ein Doppelfehler, nicht? Der erste Fehler ist die Kernenergie, aber nun die preiswerteste Energieform mit Kosten für die Endlagerung, mit dem Abriss, alles schon einkalkuliert, 2,5 Euro Cent, unschlagbar. Die besten Kernkraftwerke der Welt, brauchen wir nicht mehr zu diskutieren. Der größte Fehler, den man jeweils machen konnte. Aber
da möchte ich auch kurz nochmal darauf hinweisen, auf unser erstes Gespräch, also auf unser letztes Interview, das findet ihr hier oben auch unten in den Shownotes mit Fritz Fahrenhold, und eigentlich alles, was er damals gesagt hat, ist de facto eingetreten. Also er hat genau vor dieser Entwicklung gewarnt, und sehr sehenswert, also wenn ihr das Video hier fertig geschaut habt, dann gerne auch das nächste angucken und teilt es auch mal mit euren Freunden, Bekannten, egal ob Grün oder SPD oder CDU, weil diese energiepolitische Vernunft muss endlich wieder in den Kopf der Menschen kommen. Wir haben genug Gas, wir haben auch sogar Uran, wenn wir möchten. Wir haben aber auch Öl. Ja, aber wie gesagt, du hast ja schon erwähnt, die Umwelthilfe, die hat ja jetzt erfolgreich geklagt gegen eine der größten Plattformen in der Nordsee der Deutschen, und es ist, man kann es nicht mehr fassen einfach. Kohle, wir könnten doch die Kohleschächte wieder aufmachen, um wenigstens da noch ein bisschen Autarkie zu bekommen, auch wieder wettbewerbsfähige Preise zu gewinnen. Also was?
Erstmal müssen wir jetzt als erstes müssen die Regierung sagen, also wir haben jetzt auf Gas gesetzt, nicht? Das ist, meine, mittlerweile ist es ja auch in Berlin angekommen, dass nachts die Sonne nicht scheint. Also haben Sie bemerkt, dass man dann, wenn die Sonne nicht scheint und wenn der Wind nicht da ist, braucht man auch Strom. Ah, wunderbar. Das hatte uns Habeck immer gesagt, ja, dann machen wir Wasserstoff. Jetzt haben Sie gemerkt, Wasserstoff viel zu teuer, geht nicht. So, jetzt sagt Frau Reiche, sehr vernünftig, wir müssen Gaskraftwerke bauen. Ja, aber wenn du diese Gaskraftwerke baust, verdoppelst du dir deinen Gasimport. Ja, von für das, was wir an Gas benötigen. Ne, wir bräuchten nochmal 15 Milliarden Kubikmeter Gas, das ist so viel, wie wir heute verstromen, nochmal zusätzlich. Sollte man doch eigentlich da mal überlegen, ob man das langfristig nicht tatsächlich auch, oder zumindest mal mittelfristig, dadurch entspannt, indem man die 27, ich meine, wir haben 27 große Kohlekraftwerke, ich will sie gar nicht alle aufzählen, ja, die immer noch produzieren können. Ja. Wenn man die CO2-Steuer reduzieren würde, wäre das auch ein Konjunkturprogramm, da würde die Industrie boomen in Deutschland, denn die Braunkohle, die ja mal mit 3,5 Euro Cent fast genauso billig war wie die Kernenergie, ist ja nur deswegen so teuer geworden auf 10 Euro Cent, weil der Staat abkassiert die CO2 durch CO2-Zertifikate. Und jetzt muss man mal nochmal sich die Frage stellen, wo geht denn das Geld, das dem Bürger aus der Tasche gezogen wird? Übrigens auch bei der Gasrechnung, auch bei der Rechnung an der Tankstelle, überall CO2-Zertifikate. Das geht in den Klimafonds der Bundesregierung. Aus dem Klimafonds werden aber die Solarbetreiber und die Windparkbetreiber dann bezahlt, wenn der Strompreis nach unten geht. Das ist ja, das sind 16 Milliarden, die uns aus der Tasche gezogen werden, die an Wind- und Solarbetreiber jedes Jahr übertragen werden. Und wieso ist das so? Das ist ganz einfach so. Wenn ganz viel Sonne ist, dann geht der Strompreis nach unten, dann geht er auf Null, dann geht er in die negativen und Preise. Und die Differenz kriegt aber der Solarbetreiber ersetzt. Egal, ob der Strom nichts wert ist, ob wir ihn an die Nachbarn verschenken, er kriegt seine 7, 8, 10, 12, je nachdem, Euro Cent. Und die Differenz kommt aus dem Bundeshaushalt. 16 bis 18 Milliarden. Und wir, die Betriebe und die Bürger, bezahlen das. Das ist der Kreislauf des Geldes, den man unterbrechen müsste. Und dann hätten wir einen wunderschönen Strompreis, um den uns alle beneiden würden. Wir hätten eine Reindustrialisierung, so wie das in Amerika jetzt stattfindet. Da sieht man ja, wie jetzt die Fabriken nach Amerika kommen, weil die Amerikaner sagen, Ist uns völlig egal, Kernenergie, Kohle, Gas. Die Zukunft entscheidet sich auf der KI-Ebene. Ich muss mal ein Glas Wasser trinken.
Kein Problem.
Die Zukunft der wirtschaftlichen Entwicklung wird durch KI geprägt. Ja. Und wer den Wettlauf gewinnt, der hat sozusagen den Marshallstab im Turnister. Und deswegen bauen die wie die Weltmeister Kernkraftwerke, Gaskraftwerke, weil sie einfach diesen wahnsinnigen Energiebedarf befriedigen wollen. Ja. Nicht der Chef von Google hat gesagt, wir brauchen in den nächsten 3 Jahren über 70.000 Megawatt Strom. Muss man sich vorstellen. Das sind 70.000 Megawatt, das sind 70 Kernkraftwerke. Und die bauen die auch. Und die machen das ganz anders als wir. Die sagen, also Meta oder Amazon oder Microsoft, baut die mal selber. Direkt an euer Werksgelände. Und dann bedient ihr euch selbst. Dann nehmt ihr nichts aus dem Stromnetz. Dann sind auch die Bürger nicht so sehr davon betroffen, sondern ihr baut die selbst. Und die bauen die. Ist jetzt gerade gestern ist bekannt gegeben worden, japanische Konzerne und amerikanische bauen zusammen Kernkraftwerke. Wir können das nicht, aber nochmal, kurzfristig Gas, das haben wir, das würde uns sofort helfen. Kernenergie mittelfristig, da brauchen wir ein bisschen Zeit für. Da können wir auch ein paar bestehende nochmal zurückholen.
Und wie viele können wir denn zurückholen von den AKWs, weißt du das?
Naja, es wird natürlich jeden Tag schlimmer. Das ist schon klar, das wird immer jeden Tag teurer, nicht? Klar. Aber ich sage jedem Landespolitiker, haltet diese Kraftwerkstandorte. Ja, wir haben 17 Kraftwerkstandorte, da liegen die Leitungen, da liegt der Kühlwasser, da liegt die gesamte Infrastruktur. Und ganz wichtig, da ist auch ein Zaun drum. Ja, wenn man nämlich wirklich, was ich felsenfest von überzeugt, wir werden spätestens in 5 Jahren in Deutschland einen Beschluss haben, okay, wir bauen neue Kernkraftwerke. Es wird so kommen, weil sich das durchsetzen wird, weil sich diese Technik durchsetzen wird, als wettbewerbsfähigste Technik und preiswerteste. Und dann wird man Standorte suchen. Und jetzt stell dir doch mal vor, du würdest irgendwo in Baden-Württemberg, ich sag mal in Wühl vielleicht, einen Standort suchen. Da wirst du doch nie hinkriegen. Da kommen doch alle Radikalinskis und Antifas der Welt hin. Und deswegen einen bestehenden Kraftwerkstandort zu haben, hinter dem man ein neues Kraftwerk bauen kann, ist unglaublich viel wert.
Ja.
Und ist so. Deswegen, aber ich weiß, dass in Bayern und in anderen Ländern fangen die jetzt an und sagen, ach, da machen wir mal so einen Gewerbepark draus. Ja, so wie in Kalka, wir machen mal daraus einen Freizeitpark. Ja, so ein Blödsinn. Wir müssen diese 17 Standorte halten, weil wir werden nochmal zur Kernenergie zurückkehren. Und wir müssen auch natürlich unserer Bundesregierung, ich habe das ja öffentlich gesagt, ich habe ja Herrn Schneider, den Umweltminister, angezählt, mein Parteifreund, ich bin ja nur immer in der SPD, Genosse, und habe dem gesagt, wenn die Frau Leyen, von der Leyen, jetzt wieder Kernenergie machen will, dann hinder die bitte nicht daran. Du musst es ja in Deutschland nicht umsetzen, aber hindern Sie bitte nicht daran, dass in Tschechien, in Polen, in Belgien, in Holland Kernkraftwerke gebaut werden. Wir werden darum noch betteln. Wir werden um diesen Strom noch betteln. Ja. Und deswegen, wir brauchen jetzt eigentlich einen Druck auf die Bundesregierung aus dem Iran-Krieg die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Und 3 habe ich genannt. Und was sie machen ist, sie fummeln am Benzinpreis rum und denken, das ist große Politik. Nee, das ist klein, für Kleinhänschen Politik.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt hat ja die Frau Reiche, also unsere Wirtschaftsministerin Katharina Reich, hat heute gesagt, wenn der Krieg weiter anhält, dann könnte es Ende April zu Mangel bei Sprit kommen. Wie siehst du das? Und das hätte ja wahrscheinlich auch katastrophale Auswirkungen generell auf den Konsum, aber auch auf den Industriestandort Deutschland, oder?
Na, also das wäre natürlich so tatsächlich. Wenn wir Sprit kontingentieren müssten, dann ist das ja auch immer eine Frage von nicht nur Preis, sondern kriege ich es überhaupt? Kann ich mich darauf verlassen, wenn ich meine Logistikketten, die müssen funktionieren. Ich glaube das aber deswegen nicht, weil ja auch der Iran jetzt schon die Transporte nach China und in andere Länder freigegeben hat. Die brauchen ja auch das Geld und das ist natürlich etwas, was uns am Ende auch hilft, wenn der Weltmarkt, auch wenn es das nach China geht, dann holen sich die Chinesen nicht noch das Öl von anderen Regionen. Und natürlich muss sich auch mal dann die EU die Frage stellen, was ist eigentlich mit dem Boykott gegenüber Russland? Ist das, bevor es bei uns sozusagen die Lichter ausgehen, wollen wir dann sozusagen mit der Fahne runtergehen oder wollen wir pragmatisch sagen, okay, also bevor wir jetzt sozusagen hier abstürzen, sind wir auch bereit, den Boykott auszuüben. Die EU hat ja ein Signal gesetzt, nicht? Sie haben also heute ja beschlossen, dass sie eben nichts beschließen. Die wollen ja endgültig für immer, für ewige Zeiten nehmen wir kein russisches Öl, weil das besonders böse ist. Das haben sie jetzt mal aufgegeben. Also es kommt so langsam der Realismus und das ist ja immer das Gute an einer Krise. Die Krise führt dazu, dass man auch tatsächlich Geflogenheiten in Frage stellen kann. Dazu braucht man aber Mut. Ja, diesen Mut hatte zum Beispiel Helmut Schmidt in der ersten und in der zweiten Ölkrise, denn der hat damals gesagt, wir bauen 40.000 Megawatt Kernenergie. Mhm. Ja, zack.
Ja, und es ging.
Das muss man nutzen, aber ich sehe das nicht in dieser Bundesregierung. Ich sehe nicht die Qualität an Politik, die da in der Lage wäre, dem deutschen Volk zu sagen, pass mal auf, wir müssen jetzt eigenes Gas fordern, ja, wir müssen auch wieder zur Kernenergie, ja, wir müssen auch weiter mit der Kohle. Nein, was machen wir in diesen Tagen? In Nordrhein-Westfalen haben sie beschlossen, dass jetzt der Kohlebergbau mit Rheinwasser gefüllt wird. Damit wird er für ewig, wird uns diese Kohle nicht mehr zur Verfügung stehen. Da haben wir Kohle für 300 Jahre, ja.
Ja, es ist Katastrophe. Also ich bin bei dir, es ist nicht nachzuvollziehen, ob das jetzt mit Vorsatz passiert oder aus ideologischen Gründen. Ich habe ja die Hoffnung eigentlich, dass diese woke Zeit vorbei ist, dass der Zenit der Idiotie überschritten ist, dass entweder die Vernunft einkehrt, aber vielleicht muss der Schmerz noch größer werden und die Wohlstandsverluste. Aber fassen wir mal zusammen, also man könnte sofort den CO2-Preis oder die CO2-Steuer abschaffen oder ad acta legen, was ja viele Ökonomen auch fordern. Und ich meine, Italien hat es ja vorgemacht.
Nicht? Meloni fördert das,
Meloni.
Polen fördert das, Tschechien. Ja. Also es werden immer mehr, die sagen, das muss weg. Das kann doch nicht sein, dass wir unserer Industrie sozusagen Betonschuhe anziehen und die anderen, die Chinesen, haben Spikes. Ja? Die haben keine CO2-Steuer und die machen ihre Produkte natürlich viel billiger, weil sie diese Sonderbelastung nicht haben. Und das erkennen jetzt immer mehr. Ich will da nicht zu wagemutig sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch in zwei Jahren diese CO2-Steuer in dieser Form haben.
Vor allem, es bringt ja auch dem CO2-Ausstoß nichts. Wir haben
6% der Welt. Ja, die Chinesen, nicht, das muss man sich mal vorstellen, die Chinesen machen 13 Milliarden Tonnen jedes Jahr und wir haben noch 650, das ist also unsere Gesamtemission ist ein halbes Jahr China, ja. Also, das ist für einen hohlen Zahn, würde der Hamburger sagen. Wenn wir glauben, mit unseren Einschränkungen würden wir irgendetwas an der Bilanz verändern. Und da hat Altmeister Sinn natürlich recht. Das Öl, was wir nicht verbrauchen.
Und das, brauchen die Chinesen.
Die Kohle, die wir nicht verbrauchen, die verbrauchen andere, weil der Preis entsprechend dann runtergeht und die Rohstoffe werden verbraucht. Das ist ganz einfach.
Ist so.
Was wir machen.
Ja, genau. Also die Emerging Markets, die Schwellenländer wollen auch Wohlstand, wollen auch eine Heizung, wollen auch Licht haben. Die werden es verbrauchen, egal was, ob Holz oder Kohle, ob Gas oder Uran. Da bin ich ganz bei dir. Jetzt sehen wir ja auch, dass diese CO2-Abgabe nicht nur uns schadet, sondern dass wir sogar Wohlstandsverluste sehen, dass unser Strom sogar noch dreckiger ist eigentlich wie zuvor. Also wir haben den dreckigsten Strom eigentlich, obwohl wir ja so klimaverbunden sind. Wir könnten auch jederzeit, wie du gesagt hast, das LNG, also das Fracking-Verbot aufheben. Muss man sich mal überlegen. Man hat sich einfach nicht technologieoffen gegeben und hat Fracking sogar verboten, aufgrund, wie du es gesagt hast, schön, einer Propagandaaktion aus Russland. Alle anderen Länder um uns herum machen Fracking, ne? Also ob es jetzt die Amerikaner sind oder auch die Kanadier. Und anscheinend führt es doch nicht zu irgendwie Umweltverschmutzung. Wir könnten Öl oder Gas fördern in der Nordsee. Machen die Briten, machen die Norweger, machen die Holländer, könnte man auch machen. Wir könnten die Kohleschächte sofort wieder reaktivieren. Also eigentlich, Fritz, korrigier mich, wenn ich falsch liege, wir könnten eigentlich energiepolitisch autark sein von allen anderen, weil wir genug im eigenen Boden haben und könnten damit auch wieder wettbewerbsfähige Preise für die Industrie, für die Menschen anbieten.
Ganz einfach. Wir müssen die Energieknappheit überwinden. Und dazu muss man natürlich bereit sein, auch einen eigenen Beitrag zu leisten. Und das wird nicht gemacht, weil man Angst vor der grünen Medienlandschaft hat, dass dann irgendwo blöde Kommentare bei ARD und ZDF lanciert werden, die von irgendwelchen grünen Journalisten kommen. Und deswegen gebe ich dir recht, wahrscheinlich ist der Schmerz immer noch nicht hart genug, dass man dann sozusagen einlenkt. Und bin ja mal gespannt, wie das dann weitergeht, wenn es tatsächlich nicht so kommt, wie ich vermute. Ich glaube schon, dass wir in 4 bis 6 Wochen eine andere Situation haben. Wenn das nicht so kommt, dann wird der Druck auf die Bundesregierung so ungeheuerlich. Kann doch keiner mehr wirklich verstehen, dass wir Betriebe abstellen und aber nicht in der Lage sind, selbstgemachte Gesetze zu ändern, wie das Fracking-Verbot. Dann wird es, glaube ich, wirklich knallen. Und dann werden die Leute dafür kein Verständnis haben. Und dann muss sich die SPD nicht mehr wundern, wenn sie noch weniger Stimmen bekommt. Nicht? Ich meine, ich fand das ja lustig, wie die beiden gesagt haben, also wir können ja die nächsten Wochen jetzt nicht mit Personaldebatten Deutschland ausbremsen. Da muss ich mal sagen, also wenn diese beiden sich so wichtig nehmen, ja, dass die Personaldebatte der SPD irgendetwas sozusagen für Deutschland zu bedeuten hat, darüber überschätzen sie sich sehr.
Ja, wie siehst du denn das Abschneiden der SPD, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg? Also kann die Partei sich jetzt auflösen oder kann man dann nochmal das Ruder rumreißen? Wie siehst du das als SPDler?
Naja, also ich wäre nicht in der SPD, wenn ich nie noch die Hoffnung hätte, dass es wieder mal eine Helmut-Schmidt-SPD geben würde. Klaus von Donani hat heute auch eine klare Ansage gesagt und hat gesagt, die SPD muss wieder so wirtschaftsfreundlich sein wie in den 70er Jahren. Das war das Erfolgsmodell der SPD. Und ich schreibe ja gerade an einem Kernenergiebuch und ich habe gerade mal den Beschluss der SPD von 1959 zum Einstieg in die Kernenergie. Also das Godesberger Programm, das ist sozusagen eine Hymne an die Atomkraft, ja? Das sozusagen Wohlstand für Deutschland bringt. Und das war das Erfolgsrezept. Technologie offen, Chancengerechtigkeit, aber nicht Chancengleichheit. Ja? Chancengleichheit heißt ja am Ende, ich behandle alle gleich, aber dass wir die Chancen haben, für jeden nach seiner Leistung sich Wohlstand zu verschaffen, sich nach oben zu arbeiten sozusagen. Das ist das Geheimnis der SPD gewesen. Und jetzt machen wir aber Gleichheit und nicht Chancengleichheit. So
Katastrophe.
Und ich glaube, dass das eine Chance hat, aber im Augenblick sieht das eher nicht so aus. Man sieht ja die Reaktion. Ich meine, die SPD hat in Rheinland-Pfalz die Arbeiter an die AfD verloren und die Jugend übrigens auch. Und 5,5 in Baden-Württemberg ist ja noch härter. Und die Härtetests kommen ja noch. Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, das wird ja nicht besser werden. Und deswegen glaube ich, man muss sich wirklich um die Partei wirklich Sorgen machen. Denn wenn sie den Kurs nicht korrigiert, dann wird sie weiter durchgereicht.
Ja, auf jeden Fall. Und das einzige Motto oder die einzige Lösung, die sie haben, ist noch mehr Abgaben, noch mehr Steuern, Mehrwertsteuererhöhung, Vermögensabgabe, da noch was machen. Ich verstehe es nicht, weil wir haben ja kein Einnahmeproblem, wir haben ja ein Ausgabeproblem und trotzdem braucht man immer mehr Geld. Es ist wirklich absurd.
Ja, das soll die SPD mal ruhig durchsetzen. Wenn sie jetzt noch vor den Wahlen durchsetzen, das Splitting, das Ehegattensplitting abzuschaffen und die kostenlose Mitversicherung der Ehefrau für Familien, dann ist richtig Schicht im Schacht. Nicht? Das ist ja, man muss ja sehen, das ist ja auch ein Anrühren an Fundamente der Familienpolitik, auf die sich jahrzehntelang die Menschen eingelassen haben. Nicht? Und das sozusagen, nur weil sie mit dem Geld nicht umgehen können, dann in Frage zu stellen, das werden die Bürger nicht besonders gutieren. Aber schauen wir mal, ob das tatsächlich so weit kommt. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Wer sowas macht, der kann ja gleich politischen Selbstmord begehen, oder?
Gut, aber ich sehe jetzt auch in der SPD niemanden, der da das Ruder rumreißen kann, der auch den Mut hat, tatsächlich gegen den linken Flügel und gegen die Jusos anzukämpfen oder mal wirklich Reformen durchzuboxen, damit die SPD wieder die Arbeiterpartei wird, die sie mal war. Ich sehe da keine Hoffnung. Auch generell sehe ich im politischen Spektrum niemand, der den Mut hat, das zu machen, was du oder wir beide jetzt vorgeschlagen haben, nämlich wirklich zurück zu Lösungen, zurück zu fossilen Energieträgern, zurück zur Klima- oder energiepolitischen Vernunft, weg von der Ideologie. Da sehe ich wirklich tatsächlich niemanden, weder bei der SPD noch bei den Grünen, FDP oder wie sie alle heißen. Dahingehend, glaube ich, wird es noch schlimmer werden, bevor es besser wird. Fritz, letzte Frage bezüglich Energie-Lockdown. Viele befürchten, dass wir vielleicht tatsächlich autofreie Tage sehen oder einen Engpass. Ich habe es jetzt schon 2-3 Mal erwähnt. Frau Reiche sagt ja auch, es könnte eventuell zu Knappheit kommen beim Sprit. Glaubst du, dass sowas wie während Corona damals wegen eines Viruses kommen kann, dass man sich nicht mehr frei bewegen kann? Also die Internationale Energieagentur empfiehlt jetzt auch umsteigen auf den öffentlichen Nahverkehr, Carsharing, keine Flugreisen mehr etc. etc. pp. Also wie wahrscheinlich hältst du so ein Szenario, dass es dann praktisch Energie-Lockdowns geben kann?
Also wir können in Deutschland uns aus welcher Begründung auch immer, ob durch Covid oder durch andere Dinge, einen Lockdown überhaupt gar nicht erlauben, der länger als 1-2 Tage stattfindet. Dann bricht hier ja die Wirtschaft zusammen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Mitarbeiter in die Fabriken kommen wollen. Ich meine, deswegen, man wird, wenn es so kommt, dass es knapp wird, man wird natürlich auf das Instrument, das Willy Brandt mal hervorgezaubert hat, autofreie Sonntage, um sozusagen ein Bewusstsein zu schärfen, das tut ja nicht weh, ja, nicht besonders weh. Das kann ich mir vorstellen, dass man sowas macht. Aber ehrlich gesagt, es wäre doch am Ende das finale Armutszeugnis der Politik in Berlin. Wer nicht in der Lage ist, die Energieversorgung eines Landes sicherzustellen, weil er sich auf alles Mögliche hat eingelassen, auf unsichere Wind- und Solarenergie und sich auch geopolitisch so hingestellt hat, dass er sich kaum noch bewegen kann, der wird am Ende, werden die Bürger genau diese Frage stellen. Wieso habt ihr es dazu kommen lassen?
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, Frau Reich hat noch was im Kopf, dass sie sagt, okay, wenn wir das machen müssen, dann kann ich vielleicht die Politik von Erdgasförderung, sie ist ja tatsächlich auch für kleine neue Kernreaktoren, ist ja alles nett, bloß sie ist ja eine Eintänzerin in der Kapelle der Bundesregierung und wird ja von Merz keineswegs irgendwo geschützt gegen die perfiden Angriffe von Grünen, nicht? Gaskati wurde sie benannt. Das passiert ja nicht, deswegen, also wenn es so käme, hält das die Bundesregierung nicht lange aus, ohne sozusagen eine grundsätzliche Revision der Energiepolitik und das, was uns schwach gemacht hat, abzustellen und das, was sozusagen kaputt gemacht worden ist, wieder zu revidieren. Und das Erste wäre natürlich dann CO2-Steuer, ich wiederhole mich, Fracking in Deutschland, Kohlekraftwerk laufen lassen, Kernenergieprogramm. Und dann haben wir eine andere Wirtschaftslage.
Ja, wird kommen, aber wie gesagt, ich glaube, der Schmerz muss noch größer werden und noch hat keiner den Mut, diese alten Narrative zusammenzureißen. Ne? Also ich glaube, dieses ganze Klimagedöns und so weiter hat uns nichts gebracht, außer jetzt ein paralleles Netzwerk, Energienetzwerk, was nicht grundlastfähig ist, was nicht wettbewerbsfähig ist, was uns unglaublich viel Wohlstand gekostet hat. Und wie du es gesagt hast, also im Vorgespräch auch in Brasilien kümmert sich niemand um CO2 oder Klima. Die wollen einfach ein gutes Leben haben. Und ich sag's auch auch immer und immer wieder, ohne Wohlstand gibt es keinen Umweltschutz. Das haben wir gesehen in der DDR. Ne? Nur wer reich ist, kann auch Flüsse reinigen, kann Umweltschutz und so weiter für sich finanzieren, sich leisten. Und anders geht's einfach nicht. Es ist ja Wahnsinn, was wir gerade erleben. Aber dafür opfern wir jetzt unsere Wirtschaft, unsere Industrie und unseren Wohlstand und damit natürlich auch der Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und ob da irgendeine Partei mutig genug ist, das stelle ich groß mal in Frage. Aber da würde mich auch die Meinung von euch interessieren, liebe Zuschauer, was ihr dazu sagt, wohin die Reise geht. Ich glaube, wir müssen uns alle stark machen für eine neue Energiepolitik, ergebnisoffen, technologieoffen, damit wir den Wohlstand hier im Land halten können und wir nicht weitere Abwanderungen sehen von Kapital, aber auch von Industrie. Lasst mich mal unten wissen. Teilt dieses Video bitte, bitte kräftig. Und wenn ihr es gemocht habt, gerne auch ein Abo dalassen. Und ich bin auf euer Feedback gespannt, auf eure Kommentare. Lieber Fritz, das letzte Wort geht an dich. Gibt es noch was, was wir vergessen haben zu besprechen und noch ein Appell?
Nein, wir haben das, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, dass wir jetzt die Krise nutzen müssen. Und ich glaube, den Bürgern ist das sehr wohl bewusst. Und deswegen wird es über kurz oder lang, ich bin dann, kann da keine Voraussagen machen. Kommt immer auch ein bisschen drauf an, was macht die amerikanische Regierung. Ich meine, die könnte natürlich auch jetzt angehen und sagen, also die Europäer haben uns im Stich gelassen, warum sollen wir sie eigentlich noch mit Flüssiggas versorgen? Ich brauche das lieber selber, denn bei mir steigen gerade die Preise. Immer dann, wenn ich Flüssiggas exportiere, steigen bei mir die Preise. Also lasse ich das doch lieber. Also dieses Spiel, was auch jetzt sozusagen der Bundespräsident ja angefangen hat, jetzt sozusagen mit rigider Trump-Kritik sich zu positionieren von einem Land, von dem wir was energiepolitisch durchaus abhängig sind, das ist sehr, sehr wagemutig, Herr Bundespräsident.
Ja. Ja, vor allem in der Situation. Also ich glaube, wir werden irgendwann eine Normalisierung sehen, auch mit Russland. Auch da wird es irgendwann hoffentlich Frieden geben in der Ukraine, genauso wie im Iran. Nichtsdestotrotz, es hat mal wieder gezeigt, wie fragil unsere stark globalisierte Just-in-Time-Welt doch ist und wie schnell sich alles ändern kann. Und genau das ist ja die Zeitenwende, von der ich immer wieder rede. Und wir sehen es überall. Wir sind nicht mehr in der alten Welt. Es ist eine neue Zeitrechnung, Paradigmenwechsel in allen Fronten. Egal, ob jetzt mit Argentinien oder auch politisch, ob wirtschaftlich, steuerlich oder auch energiepolitisch, geopolitisch. Die Karten werden komplett neu gemischt. Es ist eine neue Weltordnung, in der wir leben. Und darauf muss man sich halt mental, aber auch energietechnisch und natürlich auch monetär vorbereiten. Und deswegen danke ich dir auf jeden Fall für deine Weisheiten. Und ich kann nur hoffen, dass deine Worte in Berlin gehört werden, Fritz, weil es ist energiepolitische Vernunft, die du sagst, dass man das, was man selber hat, auch tatsächlich nützt und fördert und nicht alles kaputt macht, was funktioniert, nicht alles zerstört, was grundlastfähig ist und all das fördert, was Flatterstrom ist, was nicht grundlastfähig ist und wo auch Abhängigkeiten entstehen durch die Natur oder durch andere. Das ist für mich unbegreiflich, ob das jetzt wirklich Vorsatz war oder wirklich nur ideologischer Dogmatismus.
Vielen Dank.
Ja, ich danke dir auf jeden Fall. Alles Gute, alles Liebe nach Hamburg. Danke. Danke.